Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist immer wieder schön, wenn wir über Gottes Wort nachdenken können. Und ja, was mich die letzten Wochen so ein ganzes Stück beschäftigt hat, ist ein Thema, worüber ich in meinem ganzen Leben, soweit ich mich erinnern kann, erst ein einziges Mal eine Predigt gehört habe. Und zwar noch hier im alten Gemeinderaum hat der Günther vor mehr als 20 Jahren, so schätze ich, darüber gepredigt. Und es geht um das Thema des Heiligen Geistes. Ein ganz schwieriges Thema auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn wir darüber nachdenken, der dreieine Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist etwas, ja, was uns eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, so ausfüllen kann, dass wir, ja, als ich das mal so näher drüber nachgedacht habe, da kannst du 52 Sonntage von voll machen. Das ist gar kein Problem, weil es so viele unterschiedliche Facetten in dem Zusammenhang gibt. Und wenn man so am Bus draußen steht, um mit den Menschen zu reden, dann sagen die, wie kann das denn sein? Insbesondere Moslems, die haben ja ein großes Problem damit, dass wir von einem dreieinen Gott reden, von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und doch eine Person. Und alle Hilfen, die man dafür als Erklärung nimmt, das gleichschenklige Dreieck und Gott als Gott in der Mitte, die drei Aggregatzustände des Wassers, gasförmig, flüssig und fest, das sind alles so Bilder, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, die greifen viel, viel zu kurz. Und ich möchte uns heute einige Stellen einfach mal deutlich machen, die mir so aufgefallen sind. Zum einen mal, als ich das mir rausgesucht habe, mit dem Computer geht das etwas einfacher, als wenn man das alles so zu Fuß macht an dem Text. Es gibt in der Bibel mehr als 300 Stellen über den Heiligen Geist. Keine Angst, ich lese nicht alle vor heute. Ich habe mir einige rausgesucht, die für mich so in diesem ganzen Kontext, ich habe die 300 alle gelesen, ja, aber in diesem Kontext einfach wichtig geworden sind, um sie ein Stück weit vor euch zu stellen. Und das Interessante ist zuallererst einmal, der Heilige Geist umfasst letztlich auch wieder die ganze Bibel von A bis Z. Von 1. Mose 1, wo wir lesen, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 1. Mose 1, Vers 2. Und wenn wir jetzt nach ganz hinten in die Bibel gehen, wenn wir nach Offenbarung gehen, dann finden wir in Offenbarung 22 die Verse, Geist und Braut sprechen, komm, und wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also auch da, der Geist Gottes ist komplett. Der Geist Gottes ist immer da, genauso wie Gott immer da ist, weil er ist Gott, er ist ein Teil Gottes. Nein, er ist Gott. Und da merken wir schon, unsere deutsche Sprache schafft es nicht, das wirklich so auszudrücken, was dahinter steckt. Dann finden wir im ganzen Alten Testament, mit Ausnahme von einer Stelle, die ich gefunden habe, immer wieder, dass der Geist Gottes, ja, so punktuell letztlich da war. Ich möchte mal einfach anführen, eine Stelle aus Richter 6, Vers 34. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon und er stieß in Zorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen ihm nach. Das sind immer so punktuelle, wo der Geist des Herrn auf einen Menschen kommt, und er etwas im Geist des Herrn tut. Aber interessant ist, wenn wir 1. Samuel 16 aufschlagen. In 1. Samuel 16, spricht zunächst einmal der Herr zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, und denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ausersehen. Und viele kennen die Geschichte. Samuel fängt dann bei dem Ältesten an, den er gerne salben möchte. Und der Herr sagt, nein, er ist es nicht. Bis es nachher zu David kommt. Den holen sie von der Schafherde. Und dann steht hier in 1. Samuel 16, Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. In andere Übersetzungen sagen, und weiterhin. Hier haben wir eine Stelle, wo es nicht punktuell ist, sondern wo eben David mit dem Geist des Herrn ausgestattet wird, bis in die Zukunft hinein. Ja, das sind so Sachen, wo man einfach mal, wenn man so das liest, feststellt, Gott ist souverän, Gott handelt mit dem Menschen so, wie er es in seinem Plan vorgesehen hat. Und so hat er auch mit der Maria gehandelt, wenn wir Matthäus 1 nehmen. Und jetzt kommen wir langsam auch in den Bereich hinein, wo es uns direkt betrifft und nicht nur vorgeschattet betrifft. Matthäus 1, die Verse 18 bis 20. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so: Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, befunden von dem Heiligen Geist. Jesus aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Da merken wir dann in Lukas 3 nochmal ganz besonders, wie Gott zu uns Menschen kommt. Wie Gott in Lukas 3, Vers 21, und das hatte der Raimund letzte Woche vorgelesen, Lukas 3, Vers 21, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und wenn man über diesen Vers nachdenkt, dann merkt man, dass der Herr Jesus hier, wo er sein öffentliches Leben auf dieser Erde beginnt, als Sohn Gottes, wo er ja mit seinem Wirken hier beginnt, letztlich auch wieder die Dreieinheit Gottes ist. Er, der Sohn Gottes als Mensch, der Heilige Geist, der wie eine Taube auf ihn herabkommt, und die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn. Merken wir, dass es einfach wichtig ist, dass wir wirklich mit voller Ehrfurcht dem Ganzen begegnen, was den Heiligen Geist betrifft, denn er ist ja eine Person der Gottheit. Und wenn wir dann nach Johannes 14 gehen, da finden wir, dass der Herr Jesus ja dann an und für sich in den ganzen Kapiteln von 14 bis 16 immer wieder darauf hinweist, ich schicke euch den Sachwalter, ich schicke euch den Geist Gottes, den Beistand. Lesen wir dazu Johannes 14, Vers 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da sagt der Herr Jesus genau das, was wir heute tatsächlich erleben dürfen. Hier ist es noch Zukunft, weil der Herr Jesus noch auf der Erde ist. Aber das dürfen wir heute erleben. In Johannes 16 kommt dann auch nochmal, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und den Jüngern wird das gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 7 bis 9. Da ist nämlich der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren. Nein, kurz danach fährt er auf. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und dann, kurze Zeit später, lesen wir in Apostelgeschichte 2, und als der Tag des Pfingsten erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ja, und dann kommt eine Predigt von dem Petrus, und man muss sich das auch mal überlegen. Der Petrus, ein Fischer, ein eigentlich einfacher Mensch, einer, der kurze Zeit vorher, nämlich kurz bevor der Herr Jesus ans Kreuz genagelt wurde, den Herrn Jesus verleugnet hat. Auch auf ihn kam der Heilige Geist, und er hat die sogenannte Pfingstpredigt gehalten. Er hat den Menschen erklärt, wie man zu Jesus Christus kommen kann. Er hat den Menschen gesagt, ihr braucht Jesus, auch wenn ihr, er hat es ja damals zu den Juden da gesagt, auch wenn ihr ihn ans Kreuz genagelt habt. Aber ohne ihn ist keine Rettung. Ohne ihn habt ihr keinen Zugang zu Gott in die Ewigkeit hinein. Und wir wissen, wenn sich durch die Apostelgeschichte zieht, sich das Wirken des Heiligen Geistes ganz, ganz, ganz intensiv durch. Es lohnt sich, das mal wirklich in der Apostelgeschichte zu lesen, wo der Heilige Geist alles gewirkt hat. Sei es, dass er zu den Menschen gekommen ist, und auch an einer Stelle zumindest, dass er dem Apostel Paulus klargemacht hat, dass die Reise, die der Apostel sich vorgenommen hatte, jetzt gerade nicht dran war. Der Heilige Geist will leiten, er will führen. Und vor allen Dingen, und das haben wir eben schon in Johannes 14 gelesen, der Heilige Geist ist in den Gläubigen. Es ist in den Menschen, die Jesus Christus wirklich angenommen haben. die erkannt haben, dass sie ein Sünder sind, die erkannt haben, dass in ihrer sündigen Natur keine Chance besteht, überhaupt ja mit dem lebendigen Gott in Verbindung zu treten, geschweige denn mit ihm in der Ewigkeit zusammen zu sein. Da müssen wir, das kann man eigentlich gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es auf der einen Seite ist, dass die Menschen erkennen, dass jeder persönlich erkennt, dass er ein Sünder ist und dass Gott ihn gerne ziehen möchte, dass Gottes Liebe ihn ziehen möchte zu Gott hin, dass er das erkennt und dass er umkehrt, dass er merkt, dass er Jesus Christus, den Sohn Gottes, braucht. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Oder aber auch nicht, dass wir als Menschen Gott geliebt haben, so steht es im 1. Johannesbrief, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Sühnung für unsere Sünden. Hast du das ergriffen? Dieses Heil in Jesus Christus ergriffen? Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, und wenn nicht, dann lass es dir gesagt sein. Nicht, weil ich das so denke oder weil das meine Idee ist. Nein, wenn du mit Gott nichts zu tun haben willst, und das hören wir oft genug, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, wenn du mit Gott nichts zu tun haben willst, dann wird, wenn du hier die Augen zumachst auf dieser Erde, auch für dich es eine ewige Gottesferne bleiben. Und die Bibel ist an der Stelle noch viel drastischer. Die Bibel sagt, dass es die Hölle ist, der zweite Feuersee, wo der Sturm, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Auch das sind Worte Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema der Errettung, über dieses Thema, was Gott uns gerne schenken möchte, nachdenken. Und wenn wir Jesus Christus ergriffen haben, dann lesen wir in Epheser 1 Worte, die mich fasziniert haben. Und ich lese an der Stelle jetzt einen etwas längeren Text. Gepriesen, Epheser 1, Abvers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Was für gewaltige Worte, die wir Christen für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der die Anzahlung auf unser Erbe ist. Gott, der große, allmächtige Gott, in uns, in mir, in dir, der du an Jesus Christus glaubst. Und dann noch versiegelt. Man hat früher Briefe versiegelt, um sicherzugehen, ja, dass der Empfänger, wenn der musste den Siegel betrachten und musste sehen, ob wenn der Siegel unversehrt war, dann hatte auch noch keiner den Brief gelesen. Und so sicher, wie so ein Siegel letztlich die Originalität des Briefes widerspiegelt, so sicher dürfen wir sein, dass wir ewig bei Gott sind. Nein, noch viel mehr, dass Gott schon heute in uns, in mir und in dir wohnt. Es ist etwas, das kann ich nicht verstehen, was das bedeutet. Und wenn ich über mich nachdenke, über mein Leben, über mein Handeln und mein Tun, dann frage ich mich wirklich manchmal, warum machst du dieses oder jenes, obwohl du den Heiligen Geist in dir hast? Und erst recht, wenn einem hinterher bewusst wird, dass man versagt hat, Gott in uns, adelt uns das nicht viel mehr? Und sollten wir nicht deshalb viel mehr darauf aus sein, wirklich Gottes Willen auch zu tun? Weil der Heilige Geist will uns leiten. Durch den Heiligen Geist, so lesen wir in Römer 5, ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden. Die dürfen wir widerspiegeln. Die dürfen wir den Menschen zeigen. Und das ist etwas, da stehe ich einfach vor und stelle immer wieder fest, dass es mir nicht zu 100% gelingt. Dass es mir an ganz vielen Stellen nicht gelingt, die Liebe Gottes auszugießen. Und Gott ist Liebe. In der Komplexität komplett. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist genauso Liebe. In allem. Und ich würde mir für mich wünschen, dass ich viel mehr darüber nachdenke, auch in meinem Leben, was ich tue, wenn ich etwas tue, dass ich es im Willen Gottes, im Willen des Heiligen Geistes tue, der in mir wohnt. Ihr merkt vielleicht, dass an vielen Stellen, wenn man so darüber spricht, einem ja wirklich ein Stück weit die Worte fehlen, die Ausdrucksweise im Deutschen gar nicht möglich ist, was das eigentlich bedeutet. Der Herr Jesus hat in Markus 13 noch etwas gesagt, was mich ein ganzes Stück insbesondere dann, wenn ich diese Liebe Gottes zu den Menschen bringe, wenn ich gerne möchte, dass die Menschen erkennen, dass sie Jesus Christus brauchen, was mir dann immer wieder geholfen hat und was ich auch immer wieder erlebt habe, wenn ich mich darauf besonnen habe, das nämlich in Vers 13, in Markus 13, Vers 11 steht, und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Weißt du, wenn man mit Menschen auf so einen Einsatz fährt, und mir geht es in weiten Teilen genauso, auch wenn ihr vielleicht sagt, das glaube ich dir nicht, aber es ist so. Einfach, wenn so ein Einsatz anfängt, dieses erste zu den Menschen hingehen und zu sagen, wollen Sie eine Tasse Kaffee mit mir trinken? Wir wollen ja mit der Bibel uns über Sie, bei, wollen uns über die Bibel mit Ihnen unterhalten. Das bedarf immer wieder Mut. Und viele sagen, das kann ich nicht. Wie soll das? Nee, also ich hab nie so viel Bibelkenntnis, das kann ich nicht. Mit Menschen einfach so reden über den Glauben? Nee, das geht nicht. Aber wenn wir diesen Vers hier nehmen, dann ist es ganz simpel und einfach. Wenn ich auf Gott vertraue, wird er mir zeigen, was ich reden soll. Und vielleicht auch, was ich schweigen soll. Auch das kann durchaus eine Option sein. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass viele, die sich zunächst in der Küche verkriechen im Bus, um da nur Kaffee zu kochen, um ja nicht irgendwo ins Gespräch zu kommen, nachher trotzdem im Gespräch sind. Und ich habe es auch schon oft genug erlebt, dass Menschen ja dann wirklich anschließend gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Gespräch überhaupt führen kann. Aber wenn wir uns auf diesen Vers verlassen, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Wenn wir uns als Christen auf diesen Vers verlassen, weil es ist eine Zusage von Jesus Christus, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und dass er uns die richtigen Worte gibt. Lasst uns einfach darauf vertrauen. Und lasst uns losgehen, da wo Gott uns schickt. Und glaubt mir, der Teufel findet so viele Möglichkeiten, dass du vom Verstand her sagst, das geht aber nicht, aber das kann ich doch nicht, aber ich muss doch erst noch dies machen und guck doch mal, was das noch, da noch zu tun ist oder was auch immer. Der Teufel möchte das nicht. Weil er möchte einfach verhindern, dass der Heilige Geist wirklich in uns wirkt. Ich kann euch nur an der Stelle sagen, die Zusage Gottes in meinem Leben hat sie oft genug dazu geführt, dass es ganz interessante Gespräche gab und dass ich manchmal hinterher überlegt habe, wo hast du den Bibelvers eigentlich jetzt aus deinem Kopf hergeholt? Der war auf einmal da. Und er war genau richtig. Noch zwei Punkte, die mir in dem Zusammenhang ganz wichtig geworden sind. Ja, eigentlich sind es vier Punkte. Fangen wir mal an. 2. Korinther 3, Vers 2 und 3. Und das spielt einfach auch wieder in unser Leben jetzt hinein, in unser Leben direkt hinein. Unser Brief seid ihr, das schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Wir werden von den Menschen gesehen. Und es ist eine Frage, als was für ein Brief wir gesehen werden. Sehen die Menschen uns vielleicht so, und ich vergleiche das jetzt einfach mit standardmäßigen Briefen, wie eine Postkarte, wo ganz offen draufsteht, wie schön es gerade im Urlaub war, wie schön es mit Jesus Christus ist zu leben? Oder sehen die Menschen uns mit einem Briefumschlag, der Landkreis Recklinghausen, ist ein Selfie drin, 6 Kilometer zu schnell, kostet mich 20 Euro, hatte ich gestern in der Post. Aber so möchte ich nicht von den Menschen gesehen werden, sondern ich möchte ihnen wirklich diese Liebe Gottes doch ein ganzes Stück widerspiegeln und möchte, ja, dass sie sehen, dass der Geist des lebendigen Gottes in mir wohnt. Und dann haben wir in 1. Korinther 12 noch etwas, was uns alle, die wir wiedergeboren sind, in irgendeiner Weise betrifft. Und da möchte ich gerne die ersten 11 Verse von diesem Kapitel lesen, einfach um den Zusammenhang zu haben. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurde. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Noch einmal den Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Gott hat den Überblick. Und Gott weiß, wo er dich gerne haben möchte. Und Gott weiß, und dadurch, dass der Geist Gottes in dir ist, möchte er in dir das wirken, was du für Gott tun sollst. Es wirkt alles ein und derselbe Geist, teilt jedem, und da heißt es nicht, teilt nur den Brüdern oder nur den Schwestern oder nur denen, die hier vorne stehen und predigen oder wie auch immer, sondern da steht, teilt jedem besonders aus, wie der Geist Gottes will. Letztlich wie Gott will, weil Gott in uns. Und das ist etwas, da müssen wir uns einfach, ja, da müssen wir Gott fragen. Und das ist vielleicht auch einfach mal mutig zu sein. Was möchtest du, dass ich tun soll? Und da Gott derjenige ist, der ja in uns wohnt durch den Heiligen Geist, wird er auf diese Frage antworten. Vielleicht nicht sofort. Aber er wird dir zeigen, was dran ist. Und auch an der Stelle sind wir wieder an dem Punkt, dass der Teufel natürlich nicht unbedingt möchte, dass du im Geist Gottes etwas für ihn wirkst, für Gott wirkst. Also kommen dann wieder die Verstandesfragen auf. Aber lasst uns einfach das tun, was Gott gerne getan haben möchte. Von mir, ganz persönlich, von dir, ganz persönlich, wenn du ein Kind Gottes bist. Damit ja das Ganze eine Einheit gibt. Anschließend die Verse, sind eine von meiner Lieblingsversen eigentlich dieser Abschnitt, dass wir nämlich ein Leib sind, dass wir insgesamt auch als Gemeinde letztlich so zusammengestellt sind, dass wir insgesamt funktionieren. Und weil Gott den Überblick hat und der Heilige Geist in uns allen wohnt, die wir Christen, die wir wiedergeboren sind, gibt es eine Einheit. Und in der Vielfalt, die wir hier in der Gemeinde haben, sind wir stark. Aber wenn wir anfangen, nicht mehr dem Einzelnen das, was Gott ihm aufs Herz legt, ja, es tun zu lassen, sondern bestimmen möchten, was der eine zu tun hat und was der andere nicht zu tun hat, im Hinblick auf, ja, auf das, was das Leben, was auch die Gemeinschaft hier betrifft, dann liegen wir neben diesem Vers. Alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ein vorletzter Punkt in Galater 5 lesen wir etwas von der Frucht des Geistes. Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Die Frucht des Geistes ist, und diese Begriffe, die da standen, finden sich die Begriffe in deinem Leben wieder? Ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass er in seinem ganzen Leben absolut diese Frucht des Geistes widerspiegelt. Weil wir haben doch viel mehr und oft genug damit zu tun, dass wir ja die Werke des Fleisches in uns haben. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, das ist Vers 19 in Galater 5, das steht vor dieser Aufstellung. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ja, wir haben vielleicht keinen Götzendienst, es könnte bloß sein, dass wir irgendwo bestimmte Sachen haben, die uns wichtiger sind als Gott. Wir leben auch nicht in Feindschaft miteinander, aber wir reden mit bestimmten Leuten nicht mehr. Oder was auch immer. Wir müssen uns deutlich machen, diese Werke des Fleisches ist das, was unseren alten Menschen ausmacht. Ist vieles, was wir leider als Christen auch manchmal trotzdem noch schön vergeistlichen können und es damit als gar nicht so schlimm versuchen hinzustellen. Aber Gott spricht hier eine ganz klare Sprache. Und deshalb lasst uns wirklich über die Frucht des Geistes in unserem Leben nachdenken. Und da, wo wir versagen, bitten wir Gott um Hilfe, dass er uns wirklich zeigt, wie wir damit umgehen können. Wir haben alle, auch unsere Schwächen, und wir müssen Gott um Hilfe bitten. Und dann sind wir wieder bei dem Thema. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns helfen will und wird, wenn wir uns auf ihn verlassen. Aber da wir keine willenlosen Marionetten sind, können wir auch über die Stränge schlagen. Können wir auch, bitteschön, in Trinkgelagen und dergleichen ausarten, unser Leben. Da wird uns niemand dran hindern. Aber es ist vor Gott ein Werk des Fleisches, wo wir uns von fernhalten sollten. Und das, ja, das ist mir wichtig, dass wir da auch wirklich drüber nachdenken, wenn wir in die Woche jetzt hineingehen, dass wir wirklich darüber nachdenken, dass Gott in uns wohnt und dass Gott möchte, dass wir die Frucht des Geistes, was wir hier gelesen haben, diese Aufstellung, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, dass wir diese Eigenschaften in unser Leben übernehmen. Nicht nur, wenn wir dran denken, sondern dass es ein Grundsatz unseres Lebens wird. Und dann gibt es noch einen Vers, und dann komme ich auch zum Schluss von diesen fiesen Bibelstellen. Aber für mich ist das ja etwas gewesen, was ich so in dem Umfang noch gar nicht gesehen hatte. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich, wenn ich früher über den Vers 11 von Römer 8 nachgedacht habe, noch ein ganzes Teil jünger gewesen bin. Vielleicht wird man mit dem Alter dann irgendwann, dass man über manche Verse anders nachdenkt. Aber ich möchte uns den mal lesen. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist ein Apostel-Paulus-Satz, ja. Aber wenn wir uns den Inhalt dieses Satzes einfach mal vergegenwärtigen, dadurch, dass wir Jesus Christus angenommen haben als unseren Herrn und Heiland, und ich fange da wieder an, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dadurch, dass wir den Heiligen Geist, also Gott in uns haben, haben wir die Garantie, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Und das ist etwas, bei alledem, was wir hier auch auf dieser Erde vielleicht Schönes oder auch Schwieriges oder was auch immer haben, das ist etwas, das darf uns einfach zeigen, der Geist Gottes ist Gott. Und er wohnt in uns und er hat die Garantie gegeben, dass da, wo er wohnt, es auch ewiges Leben gibt. Und das ist etwas, das ist mir dann am Samstag, als ich vom Ralf die E-Mail kriegte, dass unser lieber Bruder Günther in die Ewigkeit gegangen ist, das ist mir da nochmal so deutlich geworden. Ja, er ist am Ziel. Der Geist, der in ihm gewohnt hat, fast sein ganzes Leben lang, zumindest seit der Bekehrung bis ganz zum Ende, er ist jetzt am Ziel bei Christus Jesus in der Ewigkeit. Weil Gott es garantiert hat in seinem Wort. Und das müssen wir, und das dürfen wir so mitnehmen, dass wir ja, Gott in uns, seit unserer Bekehrung, seitdem wir den Herrn Jesus angenommen haben, den Heiligen Geist in uns haben, und er wird in uns bleiben, bis in Ewigkeit.